Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit?
Tag, ja, ich bin fit und freue mich auf die staatlich konzessionierten Immobilientreuhänder.
Oh, okay. Das war schon ein kleiner Sneak Peek in unser heutiges Thema. Bevor wir einsteigen, ich bin Katharina Ivankovic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gucken uns heute das Thema Makler und Maklerinnen an. Seht uns nach, wenn wir zwischendurch nicht alle gegenderten Versionen verwenden. Wir tun unser Bestes, aber es ist nicht immer ganz einfach im Redefluss. Wir sprechen heute mal darüber, wie man eigentlich in der aktuellen Situation, die ja sowohl für Suchende als auch für Eigentümer, Eigentümerinnen im Verkauf nicht ganz einfach ist, was für Anhaltspunkte man hat, um für sich den richtigen Makler oder die richtige Maklerin zu finden. Let's go! Apropos finden, Peter. Ich bin seit gestern Expertin in Sachen finden. Also ich bin total gut eingesetzt.
Hast du deinen Hausschlüssel wieder gefunden, oder?
Mein Hausschlüssel habe ich noch nie verloren. Ja, also zunächst einmal, man muss vielleicht
kann man
an der
noch größere Sachen verlieren, wie Schlüssel oder so?
Man kann sie temporär verlegen, habe ich gestern gelernt.
Verlegen oder verstellen?
Kleiner Exkurs, damit alle lachen können. Also zunächst einmal, dass ich mit einigen Dingen gerne schusslich bin, ist grundsätzlich hier bei uns bei IIB bekannt. Also ich glaube, ich bin bei Transponder Nummer 5 oder so zum Zugang in unser Gebäude. Also ich bin inzwischen wirklich beim gebührenpflichtigen Austausch, wenn ich es nochmal verliere. Habe auch gerne mal sowas wie, ich vergesse meinen Hausschlüssel drin. Deswegen habe ich jetzt meinen Ersatzschlüssel in meinem Auto. Weil mein Auto kann ich nämlich mit meinem Handy öffnen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich meine Wohnung ohne Handy verlasse. Also du siehst, ich habe schon so langsam System für meine Schlüsseligkeit. So, weil Schlüsseldienst ist echt teuer.
So. Gab's aber auch schon, ne?
Gab's auch schon.
Öfters?
Nein, einmal. So, ich habe mir einen guten quasi Mitjahresvorsatz genommen und zwar würde ich gerne zur Arbeit radeln. Und wir haben hier bei uns in der Region, ich weiß nicht, ob das flächendeckend in Deutschland ist, etwas, das nennt sich Stadtradeln. Und da kann man quasi dann so seinen Kreis und seine Kommune auswählen und kann ein Team anmelden. Wir sind das Team IIB. Und dann gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo man dann gemeinsam Kilometer sammelt mit dem Fahrrad und dann gewinnt man, wenn man die meisten Kilometer hat. Ich weiß nicht mehr, was man gewinnt, also so, um den Preis geht's mir nicht, aber ich würde gerne ein bisschen was für meine Gesundheit tun und würde zur Arbeit radeln. Das sind so 20 Kilometer von mir aus hin und zurück, geht also klar. Und dann gestern war ich ein bisschen früher zu Hause und dachte, super, ich kümmere mich jetzt mal darum, mein Fahrrad quasi aus dem Winterschlaf aufzuwecken. Und mein Fahrrad ist ja eigentlich dein Fahrrad. Was du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast, weil du auf ein E-Bike upgegradet hast. Und dann komme ich in unsere Tiefgarage, wo wir einen Fahrradkeller haben. Der Zugang zur Tiefgarage ist mit unserem Universalhausschlüssel. Und ich komme hin und ich hatte die ganze Zeit schon so ein mulmiges Bauchgefühl. Ich habe mich auch so 2-3 Tage gedrückt davor, nach dem Fahrrad zu gucken, weil ich dachte so, wenn das jetzt weg ist, kriege ich echt die Krise. Man muss sagen, ich wohne in Mannheim. Studentenstädte sind eh immer ein bisschen berühmt-berüchtigt für Fahrraddiebstahl, muss man auch an der Stelle sagen. Und ich kam hin, kein Fahrrad. Und ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da dachte ich mir, okay, vielleicht war ich smart und habe mir gedacht, okay, den ganzen Winter jetzt hier im Fahrradkeller, vielleicht habe ich es auf meinen Dachboden gestellt, habe geguckt, kein Fahrrad. Und ich so, oh Mann, jetzt ist mir Peters Fahrrad geklaut worden. Dann dachte ich, okay, der Vorteil, dass es Peters Fahrrad ist und nur geliehen ist, ich kann es wenigstens über die Haftpflichtversicherung laufen lassen, war schon mitten in meiner Versicherungspolice am Recherchieren, wie ich diesen Schadensfall melden kann. Und habe dann meinem Mitgeschäftsführer, deinem Sohnemann, die haben letztens hier bei uns im Bahnhof im Gebäude den ein oder anderen Raum entrümpelt. Und hab denen geschrieben, hab gemeint, Mensch, so ärgerlich, so mein Fahrrad ist geklaut worden und da hat letztens einer von den Bewohnern seinen Schlüssel verloren, das ist bestimmt jetzt weggekommen. Ne? Und dann schickt er mir ein Bild und sagt, ist es das Fahrrad?
Du, Nina, es gibt von Ginseng und so wirklich gute Produkte. Also gerade auch jetzt für meine Altersklasse.
Ja.
Das könnte ich dir vielleicht mal beratend zur Seite stehen.
Also ich habe mein Fahrrad so gut vor Fahrraddieben geschützt, dass ich selber nicht mehr gefunden habe. Aber das Fahrrad ist da, das heißt, meine guten Vorsätze kann ich weiterhin verfolgen. Und ja, also ich habe es auch letztens zu meinen Freunden gesagt, die 30 bei mir, die klopft nicht, sondern die steht wirklich mit dem Rambock vor der Tür und macht sich gerade offensichtlich schon auch in Vergesslichkeit bemerkbar. Also war nicht mein bester Moment, aber ich war sehr erleichtert, dass das Fahrrad da ist. Von dem her würde ich sagen, Vergangenheits-Katharina, gut gemacht.
Weißt du, was
Präsens-Katharina, verbesserungsbedürftig.
Weißt du, was der Vorteil von Immobilien sind?
Ja.
Die bleibt man Ort und Stelle, egal wie schusselig der Eigentümer ist.
Die verliert man.
Aber das war eine prima Überleitung jetzt zum Thema. Wirklich, so. Ja, ganz, ganz toll.
Ja, also kleiner Exkurs in chaotischen Alltag. Und wie wichtig es ist, dass man sein Vertrauen in die richtigen Dinge setzt, wie zum Beispiel den Fahrradkeller bei uns im Büro, anstatt den bei mir zu Hause. So.
Aber jetzt weiß ich, warum du das erzählt hast. Weil die Story ist ja eigentlich, wenn du einen Makler bewertest, hast du Vertrauen zu dem? Und wie kannst du Vertrauen schöpfen, wenn du den nicht kennst? Und wie geht das vielleicht, wenn man den nur einmal in seinem Leben braucht?
Genau, nicht wenn du einen Makler bewertest, sondern wenn du einen brauchst.
Genau.
Und was da ja noch heikler ist, also wir sind ja teilweise, wenn ich überlege, was ich für Recherche betreibe, wenn es an ein Hotel geht oder auch nur an einen Essenslieferdienst, was ich da an Bewertungen lese, und da reden wir über Beträge von 20, 30 Euro, ein Hotel ist vielleicht, weiß ich, 500 bis 1000 Euro, je nachdem wie lang dein Urlaub ist, aber eine Immobilie ist halt unter Umständen hunderte, tausende von Euro. Und da will ich eigentlich schon die beste Basis schaffen, um sicherzustellen, dass ich mir da den richtigen Partner oder die richtige Partnerin an die Seite geholt habe, die sich da um den Verkauf oder unter Umständen auch um die Suche für mich, wobei die Suche deutlich weniger riskant ist, weil ich natürlich beim Verkauf in der Regel einen Alleinauftrag vergebe, und die dann alleine dafür verantwortlich sind, das Objekt für mich an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und woher weiß ich das?
Genau, und deswegen kriegst du von mir jetzt gleich mal eine Frage. Was ist denn für dich Vertrauen? Wie definiert man denn Vertrauen? Wie findet man denn Vertrauen?
Also du startest mit den ganz einfachen Fragen. Also eine wissenschaftliche Definition habe ich nicht. Ich gehe davon aus, die hast du mitgebracht. Ich würde mal anfangen damit. Vertrauen bei mir ist so ein bisschen so ein gecrowdsourcedes Ding. Also wenn du jetzt jemanden, also Vertrauen kann man ja nicht einfach so haben. So, ich kann jetzt nicht hinkommen und sagen, hallo Peter, ich bin Katharina, vertrau mir, ich bin ehrlich. So, da guckst du mich an und sagst, spinnst du? So, das interessiert mich überhaupt nicht, was du mir zu sagen hast. Das heißt, ich kann dir Vertrauen nicht aufzwingen und ich kann dich mit Worten meiner Meinung nach auch nicht dazu überzeugen. Aber wenn jetzt, bevor wir beide uns persönlich kennengelernt haben, 3, 4, 5 Leute, die schon mit mir zusammengearbeitet haben, sagen, hey, die Ivankovic, die ist eine gute, die verliert ab und an ihren Schlüssel, aber da kann schon Auge zudrücken, ansonsten macht die einen richtig guten Job. Dann komme ich und sage, hi, ich bin Katharina, schön, dich kennenzulernen. Und andere haben den Job des Vertrauensaufbauens quasi für mich gemacht.
Du, und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die kennen die Ivankovic und haben gesagt, du, die ist total schusselig. Mit der kannst du da nichts anfangen, die verliert ihren Schlüssel, die weiß noch nicht mal, wo ihr Fahrrad steht. Du wirst doch nicht eine 6-stellige Investition in deren Hände legen, wenn die Maklerin ist.
Ja, genau so ist es.
Das ist das Problem von Bewertungen. Mhm. Aber ich glaube, im Kern geht es wirklich um Vertrauen. Und ich lese dir mal die schönste vor, die ich gefunden habe.
Heraus.
Die heißt, ein zuversichtliches Verhältnis zum Unbekannten.
Schön.
Mhm. Kommt von der Frau Botzmann, die ein Buch geschrieben hat über Trust. Mhm. Erinnerst du dich noch an unseren People Must Trust Us Beitrag? Und ich glaube, das trifft es wirklich gut. Du hast keine Verbindung zu jemand und musst jetzt Vertrauen aufbauen. Und wie kriegst du da Zuversicht rein? Mhm. Und ich hole noch ein bisschen aus in diesem Buch, Ich lese ja noch Bücher, das weißt du ja, noch aus Papier, so ganz, ganz traditionell.
Du sagst das, als ob ich keine Bücher lese. Also du bist bei mir mit vielen an der richtigen Adresse, aber Bücher, das teilen wir. Das teilen wir. Nur, dass ich mich nicht vor meiner Frau verstecken tue,
um zu lesen. Nee, ich muss ja digitale Bücher kaufen, damit ich sie vor meiner Frau verstecken kann. Aber zurück zum Thema. Früher war Vertrauen schaffen zu jemandem, den man nicht kannte, relativ einfach, weil es institutionelle Leute gegeben hat, die eine bestimmte Aufgabe zum Beispiel vom Staat hatten. Du bist Polizist,
der Arzt, zum der Polizist, Richter, der oder, Polizist, der Lehrer.
Genau.
Ja.
Das ist eins. Oder du hast lokales Vertrauen gehabt. Also in deinem Ort bist du der Schmied. Das bist du in deiner Familie schon 3 Generationen und dann hat man gewusst, die sind schlampig oder nicht oder günstig oder teuer. Also da ist im Prinzip Erfahrung reintransportiert worden. Und ich glaube, jetzt über das Thema Globalisierung und alles wird anonymer, ist das natürlich immer schwieriger. Mhm. Und wenn wir uns mit Maklerbewertungen beschäftigen, wir sollten die Medaille auch mal von 2 Seiten angucken. Mhm. Gibt es ja auch eine Seite aus der Sicht des Maklers. Dann versucht man heute eigentlich, ein bisschen wissenschaftlich begründet, das Vertrauen verteilt aufzubauen. Also du versuchst, viele zu finden und zu sagen, naja, wenn viele sagen, der oder die ist gut, dann wird schon was dran sein. Mhm. Das ist das Prinzip, was Facebook macht und was Google macht etc. Aber du hast natürlich das Problem, der Mittler von solchen Kontakten, der hat ja weder mit dem Makler noch mit dem Kunden was zu tun eigentlich. Der
also
hat ja
du meinst
keinen,
jetzt sowas wie Trusted Shop für
ja, oder Google-Bewertungen.
Genau, ja. Also du hast Plattformen, die keinen direkten Kontakt zu beiden
genau,
haben.
Genau, und der hat auch irgendwie, der ist geschäftlich da nicht involviert, das System, also kann dem relativ wurscht sein, was die Leute erzählen. Und es gibt halt auch diese Tendenz, muss man auch mal aus der Sicht der Makler sehen, dass Leute, die negative Erfahrungen gemacht haben, sich lauter und schneller äußern, wie die sagen, oh, es war jetzt also nicht ganz, ganz schlecht und nicht ganz, ganz gut und dann lasse ich die Geschichte eigentlich.
Und dass es, wenn es eine Drittplattform gibt, also es gibt ja zum Beispiel, wenn ich auf Amazon etwas kaufe, dann gibt es ja quasi, ich glaube, Verified Purchase oder sowas nennen die es, verifizierter Kauf, was dann bei meiner Bewertung dran steht. So, ich, Amazon, habe es selber verkauft, damit weiß ich, Katharina hat es erworben und kann es somit überhaupt erst bewerten. Aber wenn ich komplett auf einer dritten Plattform bin, gibt es keinerlei Verifikation, dass das ein Kunde ist, Kunde war, Interessent, dass es diesen Kontakt gab, dass es nicht die Konkurrenz oder der Schwager von irgendjemandem ist, der mal sauer auf dich war. Da sollten wir auch noch mal drauf zurückkommen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt einen Deep Dive in die Bewertungen machen, es gibt ja unterschiedliche, ich sag mal, Channel, die du nehmen kannst als Makler oder Maklerin. Ich muss sagen, wenn ich jetzt verkaufen wollen würde, ich glaube, mein erster Schritt, wenn ich jetzt hier in der Region wäre, wäre wahrscheinlich dich anzurufen und zu sagen, kennst du wen? Einmal vorab. So, kennst du einen Makler, eine Maklerin, mit denen du schon mal zusammengearbeitet hast, die du guten Gewissens empfehlen kannst? Das heißt, diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist nach wie vor ein extrem wichtiger Punkt.
Also ist für mich auch ganz am Ende vom heutigen Podcast ein Fazit. Nichts geht über Leute, die man persönlich kennt, die wirklich persönlich involviert waren und wo man eine Beziehung hat und sagt, dem glaube ich aufgrund vieler anderer Dinge.
Ja.
Also ich lege da schon Vertrauen rein, weil ich ihn länger kenne. Und das ist, glaube ich, der wesentlicher Unterschied auch zu so einer Plattform, die einfach nur ein Vermittler ist.
Mhm. Genau.
Dass du im Prinzip Vertrauen von früher, also eine Vertrauenskette schon nutzt und sagst, naja, der wird mich da jetzt auch nicht irgendwie anschmieren. Das funktioniert mit dem.
Genau. Und dann gibt's den zweiten Punkt. Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich Bewertung. Ich packe mal das Online-Bewertung fast schon selbstverständlich eigentlich mit davor, weil das ist das, was jetzt gerade mit am relevantesten ist. Wir wissen aus unserer Branchenerfahrung, dass es für Makler und Maklerinnen ein extrem wichtiges Werkzeug ist, dafür zu sorgen, dass deine Bewertungen online gut sind. Begonnen allein schon mit Google, wo, sagen wir mal, wenn ich suche Makler Schwetzingen, dann finde ich die Büros dazu und Google packt die Bewertung einfach direkt schon neben die Suchergebnisse. Das heißt, wenn ich das nicht moderiere bin ich schon mal durch. Allein schon ab dem Suchschritt. Die müssen keinerlei Kontakt mit mir gehabt haben, gar nichts. Das heißt, es ist inzwischen etwas, dem kann ich mich als Maklerunternehmen eigentlich nicht mehr entziehen. Ich muss mich darum kümmern. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt auch schon unterschiedliche Webinare, Seminare, keine Ahnung was gibt darüber, wie man sich da gut aufstellt, wie man das moderiert, was die Regeln dazu sind.
Und es gibt auch schlimme Sachen, Bewertungen kaufen, Bewertungen faken und solche Dinge gibt es eben in der ganzen Geschichte auch.
Genau, und da ist natürlich eine ganze, ich sag mal, Pandoras Box drin von, ich gehe erstmal mit meiner ganzen Familie rein, schreibt ihr mal bitte eine gute Bewertung für mich, weil es sollte halt relativ schnell über 10, 20, 30 Bewertungen drin sein. Wenn da steht 5 Sterne, aber 3 Stück nur, dann vertraut man dem nicht unbedingt.
Die Mutter, der Bruder und die Schwägerin.
Genau, richtig, alle mit demselben Nachnamen im besten Fall noch. Sondern ich hätte lieber eine Bewertung von 4 Sternen und dafür sind da 700 Bewertungen drin als 5 Sterne und das sind 3. Also da kommen wieder, wie baut sich Trust auf? Sieht man wieder, dass es unterschiedliche Dinge gibt. Und dann geht's in den ganzen Bereich Moderation dessen. Also du musst da richtig dahinter sein, weil, genau wegen dem, was du gerade gesagt hast, nehmen wir jetzt einfach mal Google, der Einfachheit halber. Es gibt ja noch ganz, ganz andere. Du kannst auch auf den Vermarktungsplattformen hast du auch nochmal Bewertungen und so. Aber wir nehmen jetzt einfach mal kurz Google, der Einfachheit halber. Jeder kann sich einen Google-Account machen und eine Bewertung dalassen. Und mit jeder meine ich, und da muss man jetzt tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein mit den jüngsten Erfahrungen, die man so gemacht hat. Es gibt Plattformen wie TikTok, wo ich mich jetzt hinstellen kann. Ich, Katharina, nicht in meiner professionellen Funktion und ich bin an der Stelle einfach ein normaler Zivilist. Und ich nehme mein Handy in die Hand, ich mache ein Video und ich sage, ich erzähle euch, wie ein Makler mich gescammt hat. Oder also betrogen hat. Oder wie ein Makler mich um 100.000 Euro beschissen hat. So, würdest du erstmal zuhören in meinem Video? Wahrscheinlich schon. Weil ich denke, was ist der denn passiert? Und dann erzähle ich der und der Makler und nenne im besten Fall noch einen Namen im Worst Case. Oder halte es so schwammig, dass ich sage, so und so farbiges Logo in der und der Stadt, sodass ich es nicht genau gesagt habe, dass ich mich vielleicht jetzt nicht angreifbar mache juristisch. Aber man kann schon relativ leicht schließen, was das ist. Und sagt, das und das ist passiert. Jetzt trittst du da sehr schnell, also wir haben jetzt Plattformen, wo jetzt so ein Video relativ schnell 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 Aufrufe bekommt. Und dann denken sich die Leute, eigentlich muss man das andere Leute wissen lassen, dass das jemand ist, dem man nicht vertrauen kann. Und dann geht's los.
Das wäre mir ein ganz wichtiges Zwischenergebnis für heute. Dass diese ganzen Bewertungen oder auch TikTok-Videos und was da alles dafür steht, sind eigentlich persönliche Überzeugungen.
Richtig,
das
aber
ist nicht Wahrheit.
Es gibt einen neuen Multiplikator dazu. Und das ist nämlich, dass mein Video, wo eine einzige Person etwas berichtet, was stimmt oder nicht stimmt, aber es ist zumindest mal schon mal sehr subjektiv eingefärbt, ohne Möglichkeit einer Gegendarstellung der anderen Person, jetzt dafür sorgt, dass unter Umständen Hunderte und Tausende die Seite dieses Unternehmens aufsuchen und einen Stern dalassen. Und da kannst du jetzt moderieren, wie viel du willst. Es ist unheimlich schwer, zum Beispiel eine Google-Bewertung löschen zu lassen. Google macht das nicht gerne. Und du musst sehr stark nachweisen, dass das nicht stimmt, dass das nicht sein kann, dass das kein Kunde ist. Deine Bewertung ist fertig. Aus, Ende. Das ist nicht mehr reparierbar an der Stelle. Und so wird quasi aus einer Bewertung, nämlich ich, die vielleicht einen Stern dagelassen hätte, plötzlich etwas, wo du dich gar nicht mehr darüber wehren kannst. Also das ist so die andere Seite der Medaille, die es da jetzt auch gibt, wo man ein Stück weit wirklich auch einer Willkür ausgeliefert ist. Gab es in der Vergangenheit schon mit Restaurants, die ähnlich heißen. Und dann hat jemand über Restaurant, was weiß ich, Adria in Stadt X gesprochen und die Leute dachten, es wäre Restaurant Adria in Stadt Y, sind auf die losgegangen und da stehen plötzlich Leute, die gar nichts mit dem ganzen Szenario zu tun haben, sehen sich einer Internetwelle ausgeliefert, die sie weder abfangen können, noch eine Stellungnahme, noch irgendwas machen. Also da ist durchaus auch ein Risiko in diesem ganzen Thema Online-Bewertung und der darin enthaltenen Nicht-Verifizierung und Anonymität.
Genau. Also für mich ist der Oberbegriff, da wird mit Überzeugungen gearbeitet. Der eine ist überzeugt, dass der schlecht ist oder gut ist. Das ist nicht Wahrheit. Ja. Da gibt es zwei Unterschiede. Also eine richtig allgemeingültige, für die Ewigkeit bestimmte Wahrheit ist was anderes. Mhm. Und ich glaube, man kann das machen, so gut wie man will. Solange das bei dem Thema Überzeugungen werden geäußert bleibt, ist das ein großes Risiko und muss man wirklich mit einem Fragezeichen machen. Und schauen wir mal aus der Sicht vom Makler. Die verkaufen ganz oft Immobilien beispielsweise für Erbengemeinschaften, die schon zerstritten zu ihm kommen. Das Ergebnis, die sind hinterher noch genauso zerstritten. Und da könnten sogar zwei sagen, der Deal war gut und die anderen zwei, der Deal war schlecht. Also es sind Überzeugungen und deswegen würde ich sagen, Achtung, Vorsicht. Bewertungen sind wirklich ein sehr, sehr spezielles Thema.
Und ich würde auch lesen. Also nicht nur auf die Sterne gucken, sondern ich würde auch lesen. Und was ich am liebsten lese, sind 3-Sterne-Bewertungen, also die mittleren. Weil 5 ist immer so, alles prima, toller Service, klasse, kann ich wiederempfehlen. Und ich mir denke, ah, ich hätte schon gern ein bisschen mehr Info. Und die 1-Sterne-Bewertungen sind meistens absolute Katastrophe, kann ich nicht empfehlen. Ich so, ja, sag mir doch warum. Und ich mag gerne 3-Sterne-Bewertungen, weil die meist so ein Pro und Contra auch aufführen. Und dann sieht man, ah, okay, ist das Contra etwas, was mich betrifft?
Aber das siehst du, das sind ja so unterschiedlich. Ja? Also ich habe in meinem Leben 3 Bewertungen dargelassen, weil mir das alles zu viel ist. Hm? Aber die 3 waren alle super. Wo ich gedacht habe, nee, das muss man jetzt wirklich mal äußern. Also da gibt's keine Wahrheit, das sind Überzeugungen, da kann man auch, glaube ich, nicht weiter reden, egal wie es gemacht wird. Aber wenn man jetzt auf der Suche nach Wahrheit ist, die Leute wissen ja zum Beispiel, wir stecken ja auch hinter dem Kapital Maklerkompass, mhm. haben wir ja, auch wenn ich da viele Fragezeichen noch habe, zumindest mal versucht, mehr Wahrheit da reinzukriegen, indem wir einen festen Kriterienkatalog da reinbringen. Ja. Das ist ja schon mal ein großer Punkt. Weil
also was du jetzt aufmachst, ist das dritte Thema, externe professionelle Bewertung. Also Siegel, Auszeichnungen und solche Dinge. Ja.
Die nicht nur gekauft werden.
Das wäre jetzt auch noch ein Fass, was ich aufmachen würde. Genau, dazu gibt es zum Beispiel den Kapitalmakler-Kompass. Da arbeiten wir mit Kapital zusammen, machen quasi die Erhebung, Auswertung dafür. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, bei uns gibt's dort auch noch eine echte Erhebung, einen Kriterienkatalog, einen ziemlich aufwendigen Kriterienkatalog. Da ist der ein oder andere Makler aber nicht so happy mit uns, weil das wirklich Zeit kostet.
Und es gibt eine normierte Bewertung und es gibt eine stichtagsbezogene Betrachtung und es gibt auch Nachfragen. Wir machen das ja schon ein paar Jahre und wir wissen, dass sind auch noch Mängel drin. Auf der Suche nach der absoluten Wahrheit, beispielsweise richtig harte Daten, Bilanzen und so können wir da nicht reinbauen. Aber mir ist eben wichtig, in dieser Fortschreibung zu sagen, während der erste Block eigentlich nur mit Überzeugungen arbeitet, versucht man in dem Block jetzt mal wirklich Wahrheiten zu finden mit einem normierten Katalog, mit einer normierten Bewertung, mit einem normierten Stichtag, alle nach dem gleichen Raster.
Einige versuchen das. Und ich möchte da überhaupt nicht irgendwelche mit Marktteilnehmer anschwärzen, darum geht's gar nicht. Aber auch da, finde ich, sieht man eine sehr starke Veränderung, die sich da getan hat, weil früher war so externe Verifizierung eigentlich der Goldstandard für alles Mögliche, was man gemacht hat. Ich habe das und das Siegel, ich bin da und da top, ich bin was auch immer, wie die alle heißen. Und ich war jetzt dieses Jahr nochmal überrascht, weil wir nochmal ein bisschen involvierter sind in den Maklerkompass, als wir das in den letzten Jahren waren. Und es kommt sehr oft vor, also ich erkläre die Methodik und ich sage, so und so läuft es, es wird eine Erhebung stattfinden, Sie kriegen Fragebögen, bitte ausfüllen, da.
Und also dann wir machen sowas wie eine Online-Pressekonferenz, alle Kandidaten, die man beispielsweise aus den Immobilienportalen gewinnt, angeschrieben und gesagt, pass mal auf, irgendwann geht es los. Das Modell von dem Maklerkompass ist zumindest, das wird durchgezogen und hinterher wird Zeug verkauft. Nicht vorher.
Genau. Also ich meine, da braucht man jetzt nicht irgendwie einen auf hochheilig tun. Das Siegel später für werbliche Zwecke benutzen ist kostenpflichtig. Punkt aus Ende. Aber man kann sich die Auszeichnung nicht kaufen. Und, so ist es. Und das war wirklich erstaunlich für mich, weil wir haben mehr als eine E-Mail bekommen, in der stand, ich habe keine Zeit für diesen ganzen Erhebungskrempel und Ausfüllerei und was ihr alles von mir hören wollt. Sagen Sie mir einfach, was das Siegel kostet. Und dann war ich wirklich auch so ein bisschen erstaunt, so Mensch, diese ganze Auszeichnungsthematik hat schon ein bisschen gelitten in dem Trust-Faktor, den man da drin haben kann und haben sollte. Man sieht es auch immer mal wieder bei Arbeitgebersiegeln. Da gibt es auch viele, wir sind ja Arbeitgeber, da kommt immer mal wieder was rein von, Sie sind ausgezeichnet als... Und dann denkst du, wir haben uns nirgends beworben, ich habe keinem was gesagt, ihr wisst gar nichts über mich, außer vielleicht meinen Kununu-Score und was ich in meinem letzten Jahresabschluss als Anzahl von Mitarbeitern angegeben habe. Wie bin ich ein Top-Arbeitgeber? Und dann kommt, ja, für nur 5.000 Euro könnt ihr unser Siegel haben. Und da finde ich dann auch so, Mensch, das ist eigentlich so neutrale Dritte, einen Markt, wie du gesagt hast, normiert bewerten lassen. Das ist eigentlich so eine tolle Idee. Aber es steckt natürlich auch Geld drin in so einem Markt. Und da scheint es jetzt mehr und mehr und mehr Marktteilnehmer, unterschiedlichste Siegelanbieter in unterschiedlichsten Branchen zu geben, wo vielleicht, ja, wo man sich im Endeffekt eigentlich die Auszeichnung einfach kaufen kann. Und das finde ich ein bisschen so Pay-to-Play, finde ich ein bisschen schade, weil das ist kein ebenes Spielfeld. Wenn ich ein kleiner Supermakler bin und ich mache einen tollen Job und ich bin fleißig, aber ich habe vielleicht jetzt nicht 10 Mitarbeiter und ein Social-Media-Team und riesiges Werbebudget, aber mich kennt jeder in meinem Ort und die wissen, wenn du Immobilien verkaufst, gehst du Winfried oder so.
Und ne? Mich gibt es vielleicht schon 40 Jahre?
Genau, mich gibt es vielleicht schon 40 Jahre, aber ich habe dieses ganze Zeug irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und dann kommt jemand Neues, der irgendwie 6, 7 unterschiedliche Siegel schon direkt auf der Frontseite der Website montiert hat, wo man jetzt unter Umständen als Verbraucher nicht weiß, wie genau die funktionieren, ist auch das inzwischen ein bisschen schwammig geworden, einfach.
Genau, also wir haben jetzt die Gruppe 1, ich sag mal, Kreuz- und Querüberzeugungen, die geäußert werden. Jetzt haben wir den Punkt 2, strukturierte Bewertungsverfahren,
ja,
die zu einem Siegel führen, das möglichst hinterher bezahlt wird und nicht nur vorher oder einfach bezahlt wird. Wie würdest du denn da einen Unterschied finden als Verbraucher, als Interessent für einen Makler?
Ich meine, das Gute ist, wir haben inzwischen Google und es gibt eigentlich zu allem, was es irgendwie gibt, jemanden, der sich schon mal drüber aufgeregt hat. Das heißt, es ist inzwischen auch gar nicht so schwer herauszufinden, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie bestimmte Dinge erhoben
aber
werden.
Aber das finde ich der entscheidende Punkt.
Du aber kannst da muss ja man selbst, halt seine Hausaufgaben machen.
Du kannst genau. Ja selber auch nochmal googeln und wenn du das Geschäftsmodell googelst, siehst du ja, wie die Spielregeln da sind.
Ja. Und ich würde mal sagen, als generelle, vielleicht auch als generelle Maßeinheit, wenn jetzt ich mir 50 Makler in meiner Stadt anschaue, wenn ich in einer größeren Stadt unterwegs bin und jeder Einzelne hat dasselbe Siegel auf der Website, dann hinterfrage ich vielleicht, wie die Auswahlverfahren für dieses Siegel funktionieren. Okay, so, jetzt haben wir gesagt, okay, Online-Bewertung anschauen, lesen, aber mit Vorsicht zu genießen. Definitiv. Das 9plusUltra ist immer noch die persönliche Empfehlung. Im besten Fall an der Stelle vielleicht ein Hinweis. Persönliche Empfehlungen nehme ich an von Leuten, die schon eine Geschäftsbeziehung, so wie ich sie suche, mit dieser Person oder diesem Unternehmen hatten. Womit man sehr vorsichtig sein muss, ist, das ist ein Kollege von mir, der geht mit mir ins Fitnessstudio, das ist ein super Kerle. Solche Empfehlungen zu geben, sehr riskant. Also ich würde nie jemanden empfehlen, mit dem ich nicht die Erfahrung gemacht habe, die ich empfehle. Und ich würde so etwas auch nicht annehmen. Ich würde vielleicht sagen, okay, wir können uns mal unterhalten, aber ich behandle dich trotzdem wie einen Fremden, weil die Person, die dich empfohlen hat, hat eigentlich keine Basis, dich zu empfehlen, außer wir unterhalten
uns ab und an zwei, dreimal. Ich wäre auch insgesamt noch viel vorsichtiger. Also Richtig. Ich würde sagen, du, ich habe mit dem gearbeitet, das hat alles super funktioniert.
Genau.
Und dann würde ich also sagen, du, der hat mir vernünftige Interessenten gebracht, der hat meinen Notartermin vernünftig gemacht, der hat geguckt, dass ich meine Kohle kriege. Das hat alles funktioniert. Also ich würde den wieder nehmen, dann wäre die Empfehlung wirklich ganz persönlich von mir.
Genau.
Aber nicht eine Weiterempfehlung, weil ich den halt persönlich kenne.
Ja, Gehe ich absolut genauso.
Also das, glaube ich, ist schon mal ganz wichtig in diesem Feld, dass man die beiden grundsätzlichen Vorgehensweisen sich anschaut. Mhm. Und ich will aber noch mal ein bisschen auf die Dinge kommen, die mir interessant vorkommen, die mir wichtig wären, die man in diesen ganzen Bewertungsarien da nicht findet. Und ich habe ja zum Thema Makler zwei Meinungen. Ich unterscheide zum einen zwischen den Vermietungsmaklern und den Kaufmaklern. Mhm. Bei den Vermietungsmaklern sage ich, nehme ich sehr gerne, weil sie für mich ein Schutzschild für meine Privatsphäre sind. Also wenn ich meine private Telefonnummer rausgebe hinter einer Vermietungsanzeige und dann noch zwei Jahre später irgendwelche Anrufe oder WhatsApp-Dinge kriegt, ich samstags morgens um 5 angerufen werde oder auch sonntags mittags, ist das ein gewisses Schutzschild. Ansonsten
vor allem in Städten, wo Mietmangel herrscht.
Großer Engpass mhm. ist. Das ist das Thema bei der Vermietung. Ein ganz andere Gewichtung hat für mich tatsächlich bei der Immobilienverkauf. Mhm. Da entstehen ja wahnsinnige Haftungen. Also ja. Das fängt an mit normierter Bezeichnung von Quadratmetern. Das geht über die Berechnung von den Wohnflächen. Da müssen wirklich viele, viele Dinge erledigt werden. Und da macht ein guter Makler auch richtige Arbeit.
Ja.
Und das sollte in dieser Siegelbewertung auch mit einfließen. Wir wissen zumindest, dass wir es beim Kapital so machen. Und wenn ich jetzt bei diesem zweiten Maklertypus bin, der also Verkaufsunterstützung ist, gibt es zum einen mal diese Haftungsdinge. Und dann ist mir eins immer wichtig, was man normalerweise nicht so liest, hört und nicht erzählt bekommt. Und das ist mein Lieblingsthema Immobilienschwangerschaft.
Das muss ich jetzt aber sagen, erklären, was ist denn ja? das?
Also die Frau ist normalerweise 9 Monate schwanger. Das ist beim Immobilienkauf ähnlich. Das dauert so im Schnitt 15 Monate. Zwischen der ersten Idee...
Der Kauf, also quasi...
Der Suchen einer Immobilie bis zum Abschluss eines Kaufs beim Notar.
Ja. Ja.
Und das fängt halt an, wir suchen unser Traumschloss und wir wollen uns da zu Hause machen. Und das ist ein schöner Winkelbungalow für mich und ein schönes Loft vielleicht für dich. Und dann sucht man das und dann stellt man fest, ist vielleicht von der Finanzierung 3 Nummern zu groß.
Mhm. Dann kommt die Ernüchterung.
Dann kommt die Ernüchterung und man sagt, ich will aber jetzt keine Kompromisse gehen, ich höre ganz auf. Mhm. Ich gehe erst mal in Urlaub.
Mhm. Und, das ist gut fürs Eigenkapital.
Dann fängt man vielleicht wieder an und sucht was Kleineres. Kriegen wir vielleicht doch noch ein Kind und so. Die Abläufe sind durchaus unterschiedlich, aber so ein grober Erfahrungswert ist, dass das länger wie ein Jahr dauert.
Ja.
Und jetzt ist es natürlich so, wenn du die Risiken überstehst, dass du alle Haftungsprobleme ausgelöst hast, kommt jetzt die erste Immobilienanzeige am Freitag oder am Samstagmorgen. Dann rufen die ersten Leute an, insbesondere wenn das Immobilien knappes Gut ist. Und dann sagst du, Mensch, also ich habe so ein nettes Paar kennengelernt. Also die haben sich ja total verliebt, alles super. Aber du hast nicht gefragt, habt ihr schon die Finanzierung in der Tasche? Seid ihr schon so weit? Und der gute Makler hat aus meiner Sicht diese Schwangerschaftsstrecke von einem Jahr, 15 Monate, vielleicht auch mal bei manchen 18 Monate, hat er in seiner Kundenkartei unterschiedliche Reifestadien.
Genau, und der sollte, hat eine Kaufinteressentendatenbank.
Und sollte dann, wenn er ein guter ist, weil du möchtest ja nicht 30 Mal am Samstag putzen und die Besucherkolonne durch dein Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer oder dein Bad führen, sollte dann wirklich auch helfen, dass der Abschluss schnell ist. Und das wäre für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Und deswegen würde ich den fragen, was glaubst denn du, welche Vermarktungszeiten du brauchst? Ja. Haben die in der Vergangenheit auch so funktioniert? Hast du für die Wohnung wie viele Interessenten? Gibt's die schon? Oder schaltest du in 2 Wochen, wenn wir den Vertrag unterschrieben haben, als qualifizierten Alleinauftrag, wo ich keinen anderen mehr fragen kann, erst einen Neustart gemacht? Und ich würde neben diesen Dingen wirklich auf einen großen Tipp gehen. Schau in deinem Umfeld, ob irgendjemand Erfahrungen hat und sagt, wie ist es denn bei mir gelaufen? Und da würde ich danach fragen.
Ja, und Fragen ist ja eine Sache. Aber was will ich denn als Antwort hören, wenn ich solche Fragen stelle? Weil ich meine, man muss an der Stelle sagen, Makler, Maklerinnen sind Verkäufer, Vertriebler. Da ist durchaus auch Charme im Spiel und Verkaufstalent und Co. Und da ist etwas, was mir jetzt viel begegnet ist mit Leuten, die sich mit mir darüber unterhalten haben, ist, hey, ich habe irgendwie Makler Nummer 1, total nett, total begeistert, finde die Immobilie, will sofort loslegen, wir haben uns super verstanden. Und dann sagen sie, und Makler 2, ja, weiß ich nicht, der war so ein bisschen so ein schrofferer Typ, der hat auch gesagt, unsere Preisvorstellung ist eigentlich nicht realistisch, wir müssten runter mit dem Preis, hat auch direkt gesagt, so schnell wird es nicht gehen, weil der Markt ist einfach deutlich langsamer, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir es schnell wollen, dann müssen wir noch weiter runter mit dem Preis. Das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und haben dann quasi mich gefragt. Und habe ich gemeint, also ehrlicher war der Zweite zu dir. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen realistisch reingehen und sagen, das ist ein professioneller Prozess. Und persönliche Sympathie entspricht nicht immer auch Expertise. Das heißt, ich kann dir jetzt, egal bei welchem Verkauf, zunächst einmal das Blaue vom Himmel herunter versprechen und dafür sorgen, dass wir uns hier prima verstehen, damit ich erstmal den Auftrag bekomme. Und dann 6 Monate später, nachdem das Ding auf dem Markt war, komme ich mit dem schwierigen Gespräch zu dir und sage, okay, wir müssen jetzt mit dem Preis runter. Und nochmal.
Gibt es auch als richtige Einkaufsstrategie?
Nach wie vor.
Erstmal rechts unten fest durchdrücken und dann geht's weiter.
Und deswegen ist auch wirklich mein Tipp an der Stelle ist, also wenn der Makler oder die Maklerin euch nicht einen einzigen, ich sag mal, Realitätscheck gibt, nicht eine einzige unbequeme Wahrheit, dann würde ich mir schon Fragen stellen, ob das jetzt gerade eine realistische Einschätzung der Verkaufschancen ist. Weil da gibt es 2 Optionen, warum das so sein könnte. Entweder ihr seid schon so realistisch reingegangen, dann seid ihr solche Marktprofis, dass ihr die Vermarktung wahrscheinlich selber machen könntet. Oder Option Nummer 2, da werden quasi die ernüchternden Fakten zurückgehalten bis nach der Unterschrift des Vertrages, was ich persönlich keine gute, auch keine nachhaltige, muss man an der Stelle sagen, keine nachhaltige Einkaufs- und Verkaufsstrategie empfinde und wo statistisch nachgewiesen ist, dass wenn du zu hoch einsteigst mit deinem Preis, du am Ende weniger Erlös erwirtschaftest, als wenn du von Anfang an mit einer realistischen Markteinschätzung reingegangen bist. Weil und jeder kennt diese Objekte, die immer wieder kommen. Immer
wieder. Immobilienschwangerschaft, der schaut 15, 18 Monate und zwar in einem bestimmten Gebiet.
Ja.
Aber ich glaube, neben dem Fragenstellen muss man an der Stelle noch unterstreichen, ein guter Makler aus meiner Sicht ist auch vorbereitet. Das heißt also, der kommt mit Unterlagen. Und wir kennen ja viele, die, wir machen jetzt zwar Wohnmarktanalysen als ein Tool, aber die sagen, ich habe eine Recherche gemacht, es waren in den letzten Monaten so viele Objekte auf dem Markt, das waren die Preise, die waren so lange am Markt, ich habe das mal für dich aufbereitet, hier in der Mappe kannst du gucken.
Wir haben auch einen sehr hohen Anstieg an Nachfrage an regionalen Marktberichten. Also dass man sagt, wir haben einen kompletten Marktbericht von einem dritten Unabhängigen gemacht. Und das haben unsere Makler dabei,
also,
einfach als Einschätzung dessen, wie der Markt sich entwickelt, schauen Sie mal.
Bleib mal bei meinem Thema Überzeugung und Wahrheit. Also der kann zwar sehr überzeugend da sein, aber vielleicht versucht er ein bisschen mehr Wahrheit reinzubringen und das, was er erzählt, zu untermauern. Mhm. Und hat vielleicht auch Werkzeuge, die Geld kosten, die man sich auch nur leisten kann, wenn man guter ist. Also ich glaube, neben dem Punkt, dass man zum Schluss den nehmen sollte, wo man glaubt, mit dem oder mit derjenigen kann ich am besten, muss man, auch wenn man jetzt tatsächlich mal 2,30 anschaut, auch die nochmal angucken und sagen, wie wahr ist denn das, was der da erzählt und wie wahrscheinlich ist denn, dass das da eintrifft. Und ich erzähle immer gern die Geschichte an der Stelle von den amerikanischen Maklern. Ich bin ja nicht der große Fan von US und von US-Wirtschaftssystem, aber dort gibt's ja extremst dieses Thema Farming, also wo die ein festes Gebiet bearbeiten. Mhm. Musst du dir einfach mal vorstellen, wenn du einen Ortsteil oder einen Ort hast mit 10.000 Einwohnern, werden 2-3% der Immobilien pro Jahr gehandelt, dann sind es 200-300 Objekte Und wenn das jetzt beispielsweise ein Stadtteil ist mit 10.000 Einwohnern und der sagt, ich habe 100 Objekte im letzten Jahr gemakelt und die 100 waren alle in der Nachbarschaft und die habe ich alle in dem Preis verkauft, wie ich ihn angesetzt habe, und die habe ich alle in der Zeit verkauft, und zur Not könntest du vielleicht auch nochmal drei stichprobenartig Kunden ansprechen, dann finde ich das schon ein Schwergewicht.
Ja.
Und ich weiß auch, dass es welche gibt, die in so einer ähnlichen Richtung arbeiten. Mhm. Und die Kompetenz entsteht dann auch, also ultralokal.
Makler auf Parkbänken und Co. Also ich finde ja das amerikanische Marketing teilweise sehr, sehr witzig. Wo du ja eigentlich teilweise wirklich, also die haben ja diese Schilder auch meist.
Aber die hängen nicht am Galgen. Also die Makler in Amerika hängen nicht am Galgen, aber so Galgenschilder haben die ja.
Genau, genau. Und auch genau, wer das ist und dies und jenes. Was wir ja eher von Bauprojekten kennen. Also so zum Verkauf machen das definitiv nicht alle Makler. Ich kenne einige, die das machen. Aber da vielleicht einfach nochmal zusammenfassend. Also bevor ich auf dem Stuhl beim Makler sitze, zum überhaupt herausfinden. Nummer 1, aktivier dein lokales Netzwerk. Guck, ob jemand schon mal Erfahrung und echte Erfahrung mit einem Makler oder einer Maklerin gemacht hat und die empfehlen können. Und ich würde auch immer auf eine, ich sag mal, nuancierte Empfehlung achten. Also wenn jetzt zum Beispiel ich zu dir komme, weiß ich, dass wenn ich jemand suche, wirst du sowas sagen wie: Ja, also ich würde den jetzt nicht unbedingt für eine Luxusimmobilie nehmen. Ich glaube, da hat er das Netzwerk nicht für. Aber so Bestand, älteres Objekt, hat der genau die richtige Käufergruppe. Der war da in einer Woche bei mir am Start. Der hat mir eine realistische Einschätzung gegeben. Ich glaube, das passt. Und nicht ein, der ist super, der ist total nett, den fand ich klasse. Also das wäre für mich auch bei Empfehlungen, die mir Leute geben, würde ich mir immer wünschen, dass ein bisschen Inhalt hinter der Empfehlung da ist. So, warum empfiehlst du mir die Person? Und für mich persönlich ist, der ist total nett, reicht nicht. Punkt Nummer 2, Internetbewertungen, Online-Bewertungen und Co. sind definitiv nicht von Bedeutung, also die spielen Ergänzung. Schon eine Rolle als Ergänzung, und ich finde, sie geben ein Stück weit natürlich auch einen Eindruck darüber, wie professionell so etwas auch aufgefahren ist bei einem Maklerunternehmen. Also
ergänzt durch die Siegel mit einer strukturierten Bewertung.
Genau, und dann hat man das Thema Siegel an der Stelle. Ihr wisst alle, also wir kennen alle auch Begriffe wie Greenwashing und keine Ahnung was. Also auch jenseits unserer Branche, Siegel muss man recherchieren. Was bedeutet das, wenn jemand dieses Siegel hat? Was muss man erfüllt haben, um dieses Siegel zu bekommen? Also schaut da bitte auch, was die Kriterien sind, überall, wo ihr Siegeln vertraut. Aber wenn ein Siegel richtig gemacht ist, dann ist es wirklich von neutralen Dritten einfach eine Bewertung durchgeführt, die sich in der Branche auskennen und einfach mit einem normierten Kriterienkatalog die Leute quasi nebeneinander setzen. Und dann kann das durchaus auch ein sehr, sehr gutes Werkzeug sein. Und der letzte Punkt ist, okay, ich habe mich jetzt durch diese ganzen Sachen durchgearbeitet. Ich habe mir 4, 5 Makler, Maklerinnen rausgesucht in meinem Ort und ich gehe jetzt zum Erstgespräch. Du hast vorhin gesagt, man sollte einen Makler haben, mit dem man gut kann. Ich sollte konstruktiv zusammenarbeiten können mit jemandem, der mein Makler ist. Der muss nicht mein persönlicher Freund sein. Und da muss man wirklich gucken, das ist ein großer, großer Unterschied. Einfach. Weil es gibt einfach Leute, ich muss sagen, mir persönlich sind so schroffe, sehr direkte Leute eigentlich sehr sympathisch. Also mir ist jemand, der kommt mit so jetzt nicht dem fancysten Auto und irgendwie jetzt auch nicht in dem italienischen maßgeschneiderten Anzug und dem Porsche, ist mir sehr viel sympathischer, wenn der kommt und sagt, hören Sie, ich habe das Nachbarshaus verkauft, ich weiß, was bei den Häusern ist, sie haben alle kaputte Keller, sie haben alles das. Ich bin ganz ehrlich, das wird den Käufern auffallen. Vor 2 Jahren hätten wir das wahrscheinlich nicht drüber reden müssen. Jetzt müssen wir drüber reden. Da. Und dann ist es aber halt einfach die Wahrheit. Ob ich die Wahrheit gerne hören will, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich würde da immer, immer darauf achten, kriege ich eine realistische Einschätzung jetzt gerade? Du hast vorhin gesagt, sind die vorbereitet? Haben die sich überhaupt mit mir, meiner Immobilie, der Gegend und Ähnlichem auseinandergesetzt? Oder kommen die hier und reiten auf der Welle von, ich bin charmant, ich nehme das Ding mit, ich quassel dich jetzt voll und wenn ich den Auftrag habe, mache ich danach meine Hausaufgaben. Aber wichtig ist, wie du eben sagst, unten rechts einmal fest durchdrücken und dann gucken wir danach, was wir machen. Also ich bleibe bei meiner Regel, wenn ihr nicht mindestens eine etwas unbequeme Aussage von eurem Makler oder der Maklerin hört im aktuellen Markt, dann ist da vielleicht der Wahrheitsgehalt der Aussagen zu hinterfragen.
Ich würde dem nur noch eins hinzufügen. Hat er eine Kundendatenbank? Hat er direkte Interessenten, die vorgeprüft sind, die schon länger suchen, damit die Wahrscheinlichkeit von einem schnellen Abschluss und einem richtigen Abschluss höher wird?
Genau. Also wirklich auch mal die direkte Frage stellen, wenn ich jetzt hier unterschreibe, was sind die nächsten Schritte? Wenn es dann heißt, hören Sie, ich habe geprüfte Interessenten mit Finanzierungszusage und Co. Davon, das jage ich jetzt in meine Datenbank. Ich schätze, ich werde so 50 finden, die da drauf passen. Auf die geht dann sofort, wenn ich ihr Exposé erstellt habe, eine Mail raus. Das heißt, bevor wir es überhaupt veröffentlichen auf den Plattformen, geht es durch meine Datenbank. Dadadada. Wenn da wirklich strukturierter, professioneller Ansatz dahinter ist und wirklich dieses Thema Kaufinteressentenpflege ist, also meiner Meinung nach im aktuellen Markt wirklich solvente Kaufinteressenten zu haben, ist wahrscheinlich die wertvollste Währung, die du haben kannst. Und danach, wenn ihr euch für euren Makler, eure Maklerin entschieden habt und ihr vertraut denen, dass die ihren Job machen, würde ich aus einer gewissen Entfernung den Prozess begleiten. Also bitte nicht bei jedem kleinen Ding anrufen und jeden Tag, und ist es jetzt soweit? Und da, 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 da. Ihr bezahlt sie, lasst sie ihren Job machen. Ihr könnt ab und an mal nachfragen, wie der Stand ist. Das sollten eigentlich strukturierte Makler euch sowieso
und
mitteilen.
Viele machen das auch online, haben eine Plattform, wo man sich anschauen kann.
Richtig, oder wo du halt irgendwie zweiwöchentliche Rückmeldungen einfach bekommst, wie es jetzt aussieht, dass man sagt, hey, es waren jetzt nochmal 3, 4, 5 Besichtigungen, so und so sieht's aus, 3 davon wären interessiert, wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Also das ist durchaus eine Bringschuld des Maklers oder der Maklerin, euch da up to date zu halten. Aber es gibt einen Grund, warum ihr es in Profi-Hände gegeben habt. Und dann versucht möglichst die auch erstmal ihren Job zu machen, bevor man da interferiert. Und achtet bitte auch darauf, das wäre jetzt der letzte Punkt, dieses ganze Thema Alleinauftrag und Co. ist juristisch ein bisschen ein schwieriges Thema, wenn ihr dann jemanden anschleppt. Also euch ruft jemand an und sagt, ich habe gesehen auf ImmoScout oder wo auch immer, dass dein Haus zum Verkauf steht. Könnt ihr nicht einfach am Makler vorbei sagen, ah ja, okay, cool, wenn wir uns einigen, muss ich die Provision nicht zahlen. Also bitte arbeitet da auch mit dem Makler und der Maklerin zusammen, nicht dran vorbei. Sonst hat man da ganz schnell, sieht man sich da irgendwie vor Gericht wieder und das will, glaube ich, keiner an der Stelle haben.
Und er hat ja dann auch Arbeit investiert, ob der Verkauf schon gelaufen ist oder nicht.
Genau. Und deswegen da, also Ich kann nicht empfehlen, dass man die Strategie fährt von eigentlich wäre es cool, wenn ich mir die Provision spare, sondern wenn jemand einen guten Job gemacht hat, dann finde ich, hat man sich seine Provision ja auch verdient. Und man darf an der Stelle auch nicht vergessen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine riesige Lanze für Makler oder Maklerinnen brechen möchte, die meisten Makler arbeiten ja auch auf Erfolgsprovisionsbasis. Das heißt, da ist schon auch sehr viel Vorleistung, die passiert für ein hoffentliches Ergebnis, was da am Ende zusammenkommt. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist am Maklerberuf sehr attraktiv, ist, dass die Geld verdienen, wenn du auch Geld bekommst. Und nicht so wie vielleicht manchmal bei irgendwelchen Finanzpaketen oder so, wo es für den Abschluss schon die Provision gibt und unabhängig davon, ob dein Geld sich vermehrt oder nicht, die dran verdienen oder nicht. Also, long story short, macht definitiv eure Hausaufgaben, informiert euch, sprecht auch mit mehr als einem Makler, würde ich an der Stelle jedem empfehlen.
Vor der Entscheidung würde absolut. Ich auch versuchen, 2,
absolut.
3 mindestens.
Sprecht mit mehr als einem Makler, einer Maklerin, auch wenn es eine persönliche Empfehlung ist. Einfach damit man auch selber ein bisschen einschätzen kann, was teilen die mir denn mit, was sagen die mir über den lokalen Markt, wie sind die da unterwegs, um auch euch einfach ein bisschen vorzubereiten, dass man eine Grundlage legt, um die Entscheidung überhaupt informiert treffen zu können.
Und man kann in dem Zusammenhang auch mal seine Bank oder seine Sparkasse ansprechen. Die haben ja ein großes Netzwerk an Interessenten. Die können das Thema Finanzierung Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Makler das nicht können, aber ist eine zusätzliche Möglichkeit, das lokale Geschäft da ein bisschen in den Vordergrund zu bringen.
Beispiel, ja. Hast du noch was zu ergänzen?
Ich habe fertig.
Okay, gut. Ich glaube, es dauert auch noch einen Moment, bis ich mal bei dir anrufe und sage, Peter, kennst du jemanden?
Nina, jetzt heißt es sparen, sparen, sparen.
Der letzte Anruf war jetzt erstmal gewesen, Peter, kennst du jemanden, der günstig einen Fahrradabzug geben hat?
Nee, also. So viel heute aus der Folge Trust, Vertrauen. Yeah. People must trust us.
Ja. Aber siehst du, weißt du, was Girl Math ist? So einfach als Ergänzung, als kleiner Exkurs hinten raus für Gen Z trifft Peter.
Haus raus, ich habe keine Ahnung.
Okay, also Girl Math, also Mädchenmathe, sind einfach so ein bisschen so ein Internet-Meme, Internet-Witz, so ein Running-Gag darüber, wie man manchmal Dinge kalkuliert. Wie zum Beispiel, wenn ich zu einem Klamottenladen gehe und ich bringe etwas zurück für 30 Euro und ich kaufe etwas für 15 Euro, dann habe ich 15 Euro verdient. solche Dinge. Und jetzt quasi Girl Math zu meinem Fahrrad ist, ich hatte ja das Fahrrad verloren, das heißt, ich stand so mit 700 Euro in der Kreide, aber jetzt habe ich sie ja wiedergefunden, das heißt, ich habe effektiv 700 Euro verdient.
Also, wir schicken dich nochmal an die Schule mit BWL, sind da noch ein paar grundlegende Dinge zu klären. Vielleicht aber ist auch Dreisatz, ich weiß
aber
nicht.
Aber man muss an der Stelle sagen, ich stehe heute Morgen 700 Euro besser da als gestern Abend. Das ist schon.
Ich wünsche dir auch eine gute Zukunft mit Immobilien.
Gut, für mehr Finanztipps folgt uns auf Instagram.
Zweitkanal. Ninas Finanzzeit.
Genau, also Girl Math werden wir vielleicht den ein oder anderen Exkurs noch haben. Es gibt einen Grund, warum wir keine Vermögensverwaltung betreiben. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, wir konnten noch ein bisschen helfen. Wenn ihr selbst jetzt jüngst Erfahrungen gemacht habt, gerne positiv und negativ.
Und Verbesserungsvorschläge für Bewertungskategorien. Was kann man da tun, ja, um da noch mehr Wahrheit reinzukriegen in strukturierte Befragungen jederzeit?
Ja. Genau, ob ihr Erfahrungen gemacht habt. Ich habe jetzt jüngst von einigen Leuten gehört, die zum Beispiel, es gibt ja Maklerunternehmen, die, ich sag mal, sehr öffentlichkeitsträchtig sind, ist unabhängig, also zum Beispiel ein sehr gutes Social-Media-Auftritt oder sowas haben. Und da muss man halt auch sagen, laut bedeutet nicht immer gut. Also nur weil ich sehr professionelles Marketing habe, heißt es nicht unbedingt, dass ich dann auch in der Vermarktung die richtige Person bin. Da habe ich jetzt einige Erfahrungen von Leuten gelesen, die da etwas ernüchtert waren darüber. Da würde mich jetzt wirklich euer Feedback interessieren, eure Erfahrungen vielleicht jüngst auch, egal ob als Mietsuchender, Vermieter, Kaufinteressent, Verkäufer, Eigentümer, all das spannend. Ihr könnt uns gerne entweder bei Spotify direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen oder ihr schreibt uns, das könnt ihr auf Instagram machen, dort sind wir lagebericht-podcast, da findet ihr auch immer begleitendes Material. Keine Girl-Math-Rechnung, keine Sorge. Begleitendes Material nochmal für die Folge. Oder ihr schreibt uns auf LinkedIn. Dort gibt's auch den Lagebericht als Immobilienpodcast oder eben Peter und mich. Wir freuen uns immer, wenn wir da von euch hören. Teilt es uns gerne mit und wir nehmen das dann gerne auch nochmal auf in einer der Folgen in so einem kleinen Exkurs.
Genau.
Peter, dein letztes Wort.
Ich bleibe bei meiner guten Zukunft mit Immobilien.
Prima. Sehr schön. Das war's mit der heutigen Folge. Ihr hört uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.